heute habe ich einen Mann bei mir, der nur ein Limit kennt und das Limit ist nur er selbst. Einer der größten Abenteurer wahrscheinlich, die bisher jetzt hier bei mir waren und einer der verrücktesten Extremsportler, wenn man sich so ein bisschen einliest. Ich bereite mich immer ein bisschen weniger vor, weil ich immer gespannt bin, wie das Gespräch einfach so entsteht. Aber was man über ihn finden kann, man findet zum Beispiel die Netflix-Doku, die den gleichen Titel auch trägt. Hannes Zwetschge heute am Apparat mit.
Jonas Deichmann.
Jonas, ich freue mich.
Ja, ich mich auch. Wird gut.
Sitzt auf Mallorca.
Genau, ich bin hier im Trainingslager oder im Überwintern und bin von Anfang November bis Anfang März hier als Homebase auf Mallorca. Ich habe ja kein klassisches Zuhause und habe viele Motivationsvorträge bei Firmen in Deutschland, Schweiz, Österreich und noch ein bisschen Rest von Europa, Portugal, Spanien und so weiter. Und von Mallorca hat man einfach die besten Verbindungen, da kann man überall direkt hin. Und hier schönes Wetter. Ich habe nächstes Jahr ein neues großes Projekt und bereite mich hier aktuell drauf vor.
Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Es war ganz spannend, also im Vorhinein zu so einer Folge rede ich natürlich immer privat mit ein paar Leuten und werfe so ein paar Namen auch ins Rennen. Und da gab es welche, die sofort wussten, wer du bist. Ah, Jonas Deichmann, krass, das ist ja ein krasser Dude. Und dann gibt es natürlich ganz viele, denen der Name erstmal gar nichts sagt. Und jetzt, glaube ich, müssen wir das mal ein bisschen einordnen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das würde mich mal interessieren, wenn du heute auf eine Party gehst in Mallorca, ich glaube als Extremsportler ist es nicht so hart unterwegs natürlich, aber wenn du jetzt auf eine Party gehst und lernst jemanden kennen, wie stellst du dich da vor? Hallo, ich bin der Jonas und ich mache.
Also ich sage immer als, sag ich mal, so Berufs- oder Lebensbezeichnung, ich bin Abenteurer und Extremsportler. Und das Erste, was kommt, ist Abenteurer. Also auch in dieser Reihenfolge, ja.
Ich glaube, es muss auch ein bisschen sein, weil eins deiner größten Projekte waren 120 Ironmans in 120 aufeinanderfolgenden Tagen. Das finde ich immer ganz spannend. Man liest dann so 120 Ironmans in 120 Tagen. Aber sie waren ja aufeinanderfolgend. Vielleicht holst du uns da mal ein bisschen ab, weil auch das habe ich in privaten Gesprächen gemerkt. Ironman ist nicht jedem ein Begriff. Das ist das absolute Maximum, was man eigentlich machen kann, ist Fahrradfahren, Laufen und Schwimmen, aber in Distanzen, die für mich als Unsportler völlig, völlig undenkbar sind.
Also ein Ironman-Distanz ist so die Königsdisziplin im Ausdauersport und also der richtige Begriff wäre Triathlon-Langdistanz, aber es ist wie googeln, was ja letztendlich eine Firma ist und eigentlich sucht man etwas und so ist es im Triathlon auch. Ein Ironman ist so der gängige Begriff für eine Triathlon-Langdistanz und das ist 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und dann zum Abschluss noch einen Marathon, 42 Kilometer Laufen und das eben alles hintereinander am Stück. Und da ist eine Langdistanz oder Ironman ist so die, ja, man kann schon sagen, die Königsdisziplin im Ausdauersport. Es gibt natürlich immer irgendwelche so Nischen-Extrem-Dinger, aber das ist das, was man so in der breiten Masse kennt als Königsdisziplin. Und da habe ich letztes Jahr den Weltrekord für die meisten hintereinander gemacht. Und zwar 120 Tage lang, jeden Tag eine Langdistanz. Das habe ich bei der Challenge Rot, das ist ja der weltgrößte Triathlon in Rot bei Nürnberg. Und da habe ich vom 9. Mai bis zum 5. September jeden Tag einen gemacht. Und also es sind dann insgesamt 456 Kilometer Schwimmen, 21.000 Radeln und ein bisschen über 5.000 Kilometer Laufen in 4 Monaten. Also auf unserem Breitengrad einmal um die Welt.
Ja, da gibt's auch ein Projekt. Du bist auch einmal einen Triathlon um die Welt gelaufen.
So bin ich auch auf die Idee gekommen. Also ich habe mich 2017 selbstständig gemacht, habe erst verschiedene, als Abenteurer, habe erst verschiedene Fahrradweltrekorde aufgestellt. Also immer Kontinente so schnell wie möglich durchquert. Einmal durch Eurasien, dann die Panamerika von Alaska nach Argentinien und dann vom Nordkap in Norwegen bis Kapstadt Südafrika jeweils in Weltrekordzeit. Und dann habe ich einen Triathlon einmal rund um die Welt gemacht während der Pandemie. Da bin ich erst von München an die Adria geradelt, dann bin ich da 456 Kilometer durch die Adria geschwommen, auch mit einem Floß, was ich hinter mir hergezogen habe, also da war kein Begleitboot dabei und bin dann ja durch Osteuropa und Russland bis nach Vladivostok geradelt, danach bin ich einmal 5000 Kilometer quer durch Mexiko gerannt und nochmal von Lissabon zurück nach München geradelt, also einmal um die Welt und es war vom Verhältnis her. Also die drei Disziplinen waren schon auch im Verhältnis vom Ironman. Das heißt, das war eine 120-fache Ironman-Distanz, aber als verkleidet als Abenteuer. Also da habe ich 14 Monate gebraucht, aber eben auch ohne Team dahinter. Ich bin mein Gepäck selber getragen und alles mit sibirischem Winter und mexikanischem Sommer und alles. Und da kam aber so dieser Gedanke auf, ich bin auch immer Abenteurer, aber ich wollte mit 37 einmal wissen, was wirklich möglich ist. Und wenn man extrem Ausdauersportler ist, dann, naja, ist der Ironman eben so die Königsdisziplin, und da war das dann irgendwie naheliegend. Jetzt habe ich 120 um die Welt gemacht, jetzt schaue ich mal, wie schnell ich das machen kann, und mache 120 Tagen.
Ja, völlig verrückt. Mich interessiert ja vor allem auch immer das Business hinten dran. Jetzt hast du gerade gesagt, 2017 habe ich mich selbstständig gemacht als Abenteurer. Das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Also allein schon der Satz, wie der da steht, was machst du? Ich bin selbstständig, bin ich Abenteurer. Ich stelle mir es extrem schwer vor, wann man den Switch macht. Ne? Weil also am Ende des Tages, irgendwann beginnt bei dir eine Sportbegeisterung. Vielleicht fangen wir da mal an und du merkst, Mensch, Sport, das ist mein Ding, das macht mich glücklich. Und jetzt muss ich das ja irgendwie vermischen mit meinem Job erstmal. Aber irgendwann kommt zu der Sprung, wo ich auch vielleicht mal ins Überlegen komme und sage, Mensch, kann ich da nicht auch ein Business draus machen? Und das ist ja eine ganz spannende Sache, weil ich würde sagen, da verbindet uns eine Sache, die man eigentlich als Werber gar nicht sagen darf. Das, was du machst und das, was ich mache als Job, macht erstmal die Welt nicht besser. Das ist immer ein harter Satz, vor allem auch im Marketing. Aber Marketing macht die Welt leider nicht besser. Es ist unabdingbar, man braucht es. Und so ist es aber ja im Sport dann auch. Ne? Also du gehst einer Leidenschaft nach und jetzt sucht man dafür Sponsoren. Man sucht Sichtbarkeit, hat dann auch das Glück, du bist auch Autor, hast einige Bücher geschrieben. Man muss ja ein Business drumherum strippen am Ende des Tages. Ne? Und das würde mich so interessieren. Es ist doch super schwer, stellt mir den Punkt schwer vor, wann wagt man diesen Schritt auch zu machen? Mensch, ich gehe jetzt irgendwie 14 Monate auf Reisen, es muss ja irgendwo auch finanziert sein. Natürlich, wenn die Stories so groß sind, wie sie jetzt bei dir sind, aber die sind sie ja am Anfang nicht gewesen, dann finde ich auch Sponsoren, dann springen die da drauf, dann sagen, wir wollen die Sichtbarkeit mitnutzen. Wie bist du da reingekommen?
Also erstmal muss ich ein bisschen widersprechen bei der Aussage, es macht die Welt nicht besser. Das war definitiv am Anfang so. Also ich muss auch sagen, wo ich mich 2017 selbstständig gemacht habe, da war meine Motivation, ich habe Bock, jetzt große Abenteuer zu machen. Und um das langfristig zu machen, jedes Jahr ein großes Abenteuer, muss ich davon leben können. Also ich muss ein Businessmodell darum finden. Das ist die einzige Möglichkeit. Aber die Grundmotivation war erstmal, ja, ich kann natürlich für eine Charity irgendwie ein bisschen Gelder sammeln, aber die Grundmotivation war, ich habe da Bock drauf, definitiv. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Also bei meinem Triathlon rund um die Welt und im Lauf durch Mexiko bin ich plötzlich als deutscher Forrest Gump eine nationale Berühmtheit geworden und tausende von Menschen sind mitgegangen. Bei meinem Projekt letztes Jahr in Rot, die 120 Tagen, wir haben ja, also Zehntausende von Menschen waren dort. Und es haben mittlerweile über 1000 Menschen mit mir ihren ersten Marathon gemacht. Es haben über 100 mit mir ihren ersten Ironman gemacht. Die hätten das sonst nicht gemacht. Und vor allem ist letztes Jahr im Landkreis Rot, das hat es so noch nie im Triathlon gegeben. Das war das Event in dem Landkreis. Und da sind jeden Abend auch ganz viele einfach für die letzten 10 Kilometer dazugekommen und sind gelaufen. Also letztendlich, ich lebe den Traum von vielen und ich bringe ganz, ganz viele Menschen zum Sport. Und ich bin mir sicher, letztes Jahr ist im Landkreis Rot das Durchschnittsgewicht der Bevölkerung um 2-3 Kilo runtergegangen. Also was ich sagen will, Menschen zu mehr Sport und zu Bewegung zu bringen und Menschen es praktisch vorzuleben, ja, man kann diesen ersten Schritt machen und das muss ja nicht ein Ironman sein und auch keine 120, aber einfach seine Träume zu leben, das ist etwas, wo man durchaus, also das ist jetzt nicht, dass ich hier die Ozeane vom Müll befreie oder sowas, aber man Menschen zum Sport zu bewegen und Menschen vielleicht ein bisschen anzuschubsen, ihren Träumen zu folgen, ist durchaus etwas unglaublich Wichtiges. Und absolut. Ja, und erstmal noch zurückzukommen zu der Frage, wie ich da reingekommen bin. Es ist ein bisschen natürlich Familientradition. Also mein Opa war Schlangenfänger in Westafrika und in jeder meiner Familie war selbstständig. Also es ist irgendwie klar gewesen. Ich habe ein sehr außergewöhnliches Studium gehabt. Ich habe mein Abitur in Deutschland gemacht und bin dann ins Ausland, habe in Schweden, Brasilien, Singapur und Indien BWL studiert. Und das war dann schon klar, also ich möchte auch selbstständig sein und ich möchte ortsunabhängig sein und meinen eigenen Weg gehen, das war immer klar. Aber trotzdem komme ich von der Business-Perspektive, ich komme aus einer Familie, wo jeder Unternehmer ist. Also mir war auch klar, nach dem Studium, ja, kennst ein paar Theorien und ein bisschen, aber so wirklich wissen, wie Business funktioniert, tust du noch nicht. Und daher bin ich dann bewusst in den Softwarevertrieb gegangen. Einfach weil ich habe gewusst, ganz egal, was du machst als Selbstständiger, ich habe nach dem Studium nicht gewusst, ich werde jetzt Extremsportler oder Profi-Abenteurer, sondern ich habe gewusst, naja, du machst jetzt 2, 3, 4 Jahre Vertriebserfahrung, bisschen Geld auf die Seite legen und dann, ich hatte ganz verschiedene Ideen für die Selbstständigkeit, aber mir war immer klar, langfristig werde ich selbstständig. Und dann hat mein damaliger Chef auf einer Firmenfeier meinen ersten Weltrekord gesponsert. Und so konnte ich den Eurasien-Weltrekord tatsächlich aus einem Angestelltenverhältnis noch machen. Und das war während dem Projekt, ich habe noch nicht so richtig gewusst, also ich habe vor dem Projekt nicht gedacht, ich werde jetzt damit selbstständig, aber ich habe gewusst, ein Weltrekord ist ganz egal, was du tust, gut für dich. Und den in die Medien zu bringen, ist auch gut für dich, weil am Ende, wenn ich jetzt was anderes, meine Firma in irgendwas anderem hätte, also für dich ist es ja auch so, du bist auch mit Kunden beim Abendessen und du möchtest herausstechen, du möchtest derjenige sein, an den sie sich erinnern. Und daher eine außergewöhnliche Geschichte, wie eine schnellste Fahrradquerung Eurasiens zu haben, das werde ich schon für irgendwas brauchen, so war mein Gedanke und habe das in die Medien gebracht. Und mir wurde irgendwo bei Kilometer 10 oder 12.000 in Sibirien, wurde mir klar, ich muss das jetzt machen. Es kam gut an den Medien, also ich habe, sag ich mal, so ein Grundrauschen gehabt, aber jetzt nicht 100.000 Follower oder irgendwelche Sponsoren oder sowas. Ich habe mit fast die Grundbekanntheit gehabt und habe dann gedacht, naja, was kann ich denn verlieren? Also ein bisschen Ersparnis, dass ich ein Jahr von leben kann. Habe keine Kinder gehabt, noch meinen niedrigen Lebensstandard vom Studium beibehalten und Software, Vertriebserfahrung, ein gutes Studium. Also ich hätte ja, wenn es nicht funktioniert, sofort einen neuen Job gefunden. Daher war das Risiko für mich, es nicht zu probieren.
Mhm. Ich glaube, das ist aber auch die unternehmerische Grundeinstellung, gell? Also was habe ich zu verlieren? Was habe ich in meiner Schublade? Das finde ich auch so interessant an deiner Geschichte. Man hat es vorher schon in einem Satz ein bisschen durchblitzen hören. Ich bin jetzt nicht so sportbegeistert. Vielleicht bringst du mich noch dazu. aber was habe ich trotzdem in meiner Kiste quasi, mit dem ich arbeiten kann? Und ich glaube, das ist schon ein spannender Punkt. Und das finde ich eben bei dir auch so spannend. Es ist alles am Ende des Tages möglich. Gell? Und das ist das, was ich den Leuten auch in meinem Content immer wieder zeige. Du kannst alles machen. Also in einer der letzten Folgen war hier einer, der CFO, also kümmert sich um Finanzen, aber nebenzu noch einen Online-Shop für Lichtschwerter, wo du dir so denkst, was ist los? Ne? Und ich glaube, das ist schon ganz, ganz spannend, wenn man sein Ding findet. Das wünsche ich ja den Leuten auch immer, dass man das so findet. Wenn man sein Ding findet, dann kann man davon auch leben und kann den Traum auch machen. Und wenn ich weiß, was ich in meiner Schublade habe, ich komme aus einer unternehmerischen Familie, ich weiß, dass ich meinen Willen durchsetzen kann. Ich glaube, Willensstärke ist bei dir einer der größten Skills natürlich auch. Na, sonst könnte man solche Distanzen auch gar nicht machen. Dann kann man einfach machen, was man möchte an der Stelle. Wo ging denn das Sportliche los bei dir? Wann hat es denn das erste Mal so gebitzelt, dass du sagst, Mensch, Sport, das ist was, das begeistert mich in meinem Leben?
Mit 2, 3, 4 Jahren. Also meine ersten Erinnerungen von meinem Leben sind vom Sport, sind vom irgendwo auf dem Berg oben, wo wir, also die erste Erinnerung, die ich von meinem Leben habe, die jetzt nicht von Bildern kommt, sondern wo ich wirklich weiß, ich erinnere mich nicht an das Bild, sondern an die Situation, die ist oben im kleinen Walsertal in Österreich auf dem hohen Ifen, ich mit meinem Bruder und meinem Vater dort bin und wir gucken den, mein Vater hält uns an den Füßen fest, und wir gucken die Felswand runter. Das ist meine erste Erinnerung vom Leben. Und die Erinnerungen, die danach kommen, das ist alles Sport und Abenteuer. Also es ist von klein auf so gewesen. Und die Begeisterung. Und ich habe natürlich trotzdem eine Phase gehabt, also auch gerade im Studium habe ich nicht gedacht, dass ich mal mit Sport arbeite oder mit Abenteuer, sondern ich komme von einer sehr guten Business School. Das ist klar, man kriegt dann auch irgendwelche Werte und Geschäftsmodelle und ich bin auch heute unglaublich gerne Unternehmer. Also es ist, ich habe dann irgendwann einfach den Weg gefunden, wie kann ich Abenteuer und Sport miteinander verbinden. Und das ist auch, du hast es auch gerade schon so angedeutet in die Richtung, das ist was unglaublich wichtig ist. Man wird sehr, sehr gut in etwas, wenn man dafür mit Leidenschaft brennt, weil dann geht man nicht über Wochen oder Monate, sondern über Jahre die Extrameile. Und es fühlt sich, also ich habe am Anfang meiner Selbstständigkeit, also vor allen Dingen wurde es dann ich habe ja auch so ein klassisches Hockeystick, wenn man jetzt von der Geschäftsperspektive drüber redet. Ich habe, sag ich mal, die ersten mit den Fahrradweltrekorden, das ging gut, aber es war noch ein, sag ich mal, ein kleines Unternehmen, da habe ich mal hier und da mal einen Vortrag gehalten und habe kleine Sponsoren gehabt. Dann kam der Triathlon um die Welt und ich bin in Mexiko über Nacht praktisch eine nationale Berühmtheit geworden. Da ist mir eine Straßenhündin gefolgt und plötzlich war ich auf der Titelseite und im Fernsehen überall als der deutsche Forrest Gump. Und das ist dann nach Deutschland rübergekommen. Und bei mir hat sich die Reichweite ver-20-facht praktisch über Nacht. Und das ist, da habe ich Phasen gehabt, wo das losging, wo ich, also ist immer schwierig zu bei mir zu sagen, was ist Arbeit und was ist privat, weil ich sehe ja Training nicht als Arbeit an, aber es ist mein Job, am Ende mit Vorträgen und Kinotour und allem und Interviews und Talkshows. Ich habe nur gearbeitet, ich habe nichts anderes gemacht. Und da es aber meine große Leidenschaft ist und ich dafür brenne, kann ich das natürlich deutlich länger durchhalten, als wenn es sich so anfühlt, ich muss das jetzt machen.
Also ich bin jetzt am 1. April 26, dann 20 Jahre selbstständig mit der Agentur und ich sagte, ich habe keinen einzigen Tag bisher gearbeitet und ich glaube, darin liegt so ein bisschen auch die Magie. Aber weißt du, was ich so spannend finde, ich glaube, das würden die Leute jetzt immer so in so Schubladen legen. Das merke ich schon auch, wenn Leute mit mir sprechen, die sagen jetzt bei dir, das ist ein Abenteurer und ein Sportler, das ist einfach Ausnahmeding und bei ihm funktioniert es und dann differenzieren sie sich so und sagen so, das ist ja, hat ja nichts mit meinem Leben zu tun und das glaube ich eben nicht. Also ich glaube auch in einem vermeintlich normal nach außen sehenden Leben, also oder in einer normalen Selbstständigkeit kann man was finden, was einen genauso erfüllt, also was einem das Gefühl auch gibt, dass man nicht arbeitet. Und ich glaube, das finde ich so inspirierend an deiner Geschichte, man kann halt, es sind ja verschiedene Bausteine, die bei dir zusammenkommen, ne? Also ich habe diese wahnsinnige Begeisterung für Sport, ich komme aber aus einer Unternehmerfamilie, wie kann ich das Ganze kombinieren? Das finde ich schon auch spannend, dass das so Puzzleteile sich zusammensetzen. Ne? Also natürlich sind Keynotes zu halten immer interessant, weil man da für Vorträge gutes Geld verdienen kann. Das kann ein Part sein, aber du wirfst das ja auch aus ganz verschiedenen Puzzleteilen quasi zusammen dein Einkommen. Und das würde mich auch nochmal interessieren, was sind da so die verschiedenen Parts? Also eine Keynote, für die Leute, die keine Keynotes halten, gibt es immer zwei goldene Regeln. Entweder hältst du eine Keynote ganz umsonst, also es gibt nicht so Preisgefüge in Keynotes und dann geht es los, meistens bei 5.000 Euro, sagt man, es kostet eine Keynote, solange man noch kein Bestseller-Autor ist. Jetzt hast du ein Spiegel-Bestseller-Badge auf einem Buch auf jeden Fall schon mal vorne drauf, dann steigert sich das Ganze. Und jetzt, das finde ich auch so spannend, weißt du, der Otto-Normalverbraucher, der geht durchs Leben und sagt, so, das ist mein monatliches Income und da fließt es rein und das muss monatlich kommen und wenn daran was rüttelt oder wenn eine Kündigung ins Haus steht, dann habe ich schon ein Problem. Ist ja bei dir viel, viel freier. Ne? Da ist irgendwo ein Topf, der füllt sich aus verschiedenen Dingen. Wo ist da überall ein Businessmodell?
Ja, also es hat sich natürlich auch extrem gewandelt die letzten Jahre. Mein Businessmodell war so 2017 bis 2019 vor allen Dingen Sponsoren. Und dann bin ich mit dem Triathlon um die Welt auch in, das war auch Ende der Pandemie, also ich war der Einzige, der eine aktuelle Geschichte hatte als Speaker. Und jetzt mit den 120 Tagen, also es ist ja auch naheliegend, wenn du 120 Ironmans hintereinander machst, dass du ein bisschen was zur Resilienz erzielen kannst. Und es war mit einer halben Milliarde Impressionen auch das wahrscheinlich erfolgreichste Individualsportprojekt aller Zeiten. Also da ist eine Bekanntheit da und mittlerweile ist bei mir etwa 70% vom Umsatz sind, ja vielleicht 65% vom Umsatz sind Keynotes. Da ganz, ganz wenig öffentliche Vorträge, vor allem einfach Motivations-Keynotes oder auch, also es muss nicht ein Vortrag sein, es ist auch oft einfach eine Diskussionsrunde mit dem CEO oder Manager zum Thema Resilienz oder anderen Themen. Und da habe ich ja so zwischen 70 und 100 Vorträgen im Jahr. Es ist ein ziemlich lukratives Business und es geht auch über alle Branchen hinweg, weil ganz viele größere Firmen natürlich, aber auch ganz viel im Bankensektor, bisschen Pharma, aber auch bei ein paar Startups, Profisport, also auch in Bundesliga-Teams oder beim DFB. Also es ist unglaublich abwechslungsreich und das ist auch das Schöne, wenn es nicht nur eine Branche ist, sondern ich nehme ja auch immer was mit, wenn ich jetzt da noch irgendwie zum Abendessen bleibe oder so, dann bist du mal bei einem großen Automobilhersteller, dann bei einer Unternehmensberatung, dann bei einer Bank, dann bei einem Sportteam. Das ist ja super spannend. Und der zweite Teil ist Sponsoren. Da habe ich auch mit der Reichweite, die ich habe, natürlich auch einige große Sponsoren wie Sony oder Bosch und oder eine Versicherung oder auch aus der Sportbranche natürlich, ist ziemlich alles bis zur Unterhose durchgesponsert. Und ein kleinerer Teil sind dann noch Bücher. Ich habe mittlerweile 3 Spiegel-Bestseller geschrieben und über 100.000 Bücher verkauft und eine Netflix-Doku. Trotzdem muss ich da ganz klar sagen, das ist nicht so lukrativ, wie man denkt. Also Bücherverkauf nimmt Amazon und dann auch noch der Auslieferer den Großteil der Marge weg. Und das macht für mich aber nichts, weil ich sehe Bücher verkaufen als ein kleines Zusatzeinkommen und vor allem aber als ein Marketing-Tool. Weil wenn man sagen kann, man ist Spiegel-Bestseller-Autor oder auch bei Vorträgen einfach noch ein Buch da lassen, das ist ja, ein Buch bleibt dann irgendwie, das bleibt sichtbar. Also es ist für mich ein Marketing-Tool. Und das hat sich auch verändert vom Geschäftsmodell hin, dass wo das mit den Vorträgen so losging, ich natürlich dann auch gemerkt habe, das ist für mich das zum einen das lukrativere und aber auch das angenehmere Business, weil es einfach ja ziemlich straightforward ist. Und also ich halte meinen Vortrag und bleibe noch da und dann schreibe ich eine Rechnung. Und dass sich der Fokus mehr darauf hingelegt hat.
Also am Ende des Tages ist das ja immer alles auch Marketing, gell? Also Spiegel Bestseller, der Badge ist von Spiegel erfunden. So wie es wahrscheinlich mit jedem Weltrekord auch ist. Am Ende des Tages ist es ja immer auch was. Bei uns ist zum Beispiel, wir haben dieses Jahr 8 German Design Awards gewonnen. Da sagen jetzt manche Leute auch, das sind ja bezahlte Preise, so wie jeder Preis am Ende des Tages auch bezahlt ist. Aber es ist immer ein Badge, wie man über die Leute auch spricht. Und ich glaube, das ist auch genau das Thema. Wenn ich jetzt heute aus dem Studio rausgehe und sage, ich hatte heute einen Podcast, dann geht jetzt das Marketing schon los. Na, das war der Jonas, der ist Spiegel-Bestseller-Autor, der hat verschiedene Weltrekorde. Und am Ende des Tages wollen die Leute ja immer brauchen auch irgendeinen Anker, um die Menschen eine gewisse Schublade erstmal einzusortieren. Ne? Wir haben jetzt heute einen Keynote-Speaker da. Was macht der? Ne? Jonas, was würdest du sagen, so Top-Manager oder auch Top-Sportler, die eine Keynote oder einen Workshop mit dir veranstalten, was haben die für ein Thema, das sie mit dir gerne beleuchten würden?
Also im Vertrieb ist es klar, ich halte auch sehr viele Vertriebsmeetings. Da ist es normalerweise ein Durchhaltevermögen, auch Umgang mit Rückschlägen ganz, ganz stark. Und das Thema Motivation. Also es hat ganz, ganz viel mit auch dem positiven Mindset zu tun, dieser positiven Grundhaltung. Und da ist am Ende, muss man sagen, Vertrieb und Extremsport, die Prinzipien, die funktionieren, das ist eins zu eins dasselbe. Also wer das schafft, also kann man sich so vorstellen, wenn ich 120 Ironman-Distanzen hintereinander mache und ich komme an Tag 5 abends um 11 in meine Ferienwohnung mit dem übelsten Muskelkater und bin am Humpeln und ich weiß, um 6 Uhr morgens, nee, um 5:30 muss ich wieder aufstehen, um die nächste Langdistanz zu machen, also wieder 14 Stunden Sport und ich weiß, 115 kommen noch. Also da ist eine gewisse, auch eine extremere Parallele zum, wenn man gerade vom 10. Kunden hintereinander eine Absage bekommen hat und da rausläuft und weiß, man muss es abhaken und gleich zum nächsten gehen und also da gibt's schon Parallelen, vor allen Dingen, wie man das schafft, trotzdem optimistisch zu bleiben, Dinge zu akzeptieren, also ich sage immer gerne radikale Akzeptanz und mit der Haltung ins nächste Meeting zu gehen, ja, das funktioniert. Der kauft das jetzt oder ich schaffe jetzt, mache jetzt meine Langdistanz. Also es sind sehr viele Parallelen und im Top-Management ist es ganz, ganz viel auch über ein Haltungsthema. Also wie schafft man es, diese positive Grundhaltung zu haben? Wie schafft man es, mit Rückschlägen umzugehen, mit Unsicherheit? Also auch mit Thema Unsicherheit ist ja was ich in extremer Form habe bei so Abenteuern. Und was auch jetzt viele Konzerne aktuell mit dem Wandel umtreibt. Und dann natürlich auch Thema High-Performing-Team ist gerade im Management auch ein Thema. Ja, das sind so Grundthemen.
Und was wäre da dein Takeaway, ohne dass man jetzt eine Keynote bei dir buchen muss? Was würdest du sagen, ist da einer so der Top-Tipps?
Also der absolute Top-Tipp für mich ist auch, das gebe ich jedem tatsächlich, das bezieht sich nicht nur aufs Business, sondern es bezieht sich auf alles im Leben. Ich habe mentale Stärke entwickelt man nicht auf dem Sofa. Mentale Stärke entwickelt man, indem man es sich nicht leicht einfach macht. Mentale Stärke entwickelt man, indem man auf Herausforderungen zuläuft und sie sucht und akzeptiert. Und das ist was, das als Chance zu sehen, das ist unglaublich wichtig. Genauso auch das Thema, also da kann man viel mit Visualisierungen arbeiten. Es geht auch darum, große Ziele in kleine herunterzubrechen. Also es ist so, im Sport ist es ganz, ganz viele scheitern im Sport, weil sie sich davon einschüchtern lassen, was noch kommt. Also das ist, wenn es dir wenn du einen Ultralauf machst von 100 Kilometern und bei Kilometer 50 kannst du kaum noch laufen und du denkst, oh, es sind noch 50 Kilometer, ich habe erst die Hälfte, oh, es ist weit, da kommt noch ein Anstieg, das schaffst du nicht. Der gute Ultraläufer, der denkt, naja, da oben in anderthalb Kilometern kommt eine Verpflegungsstation und da gibt's was Leckeres und ja, das ist ja gar nicht mehr weit und dann geht's von einer zur nächsten und das kann man ja aufs Business 1:1 übertragen. Und das Thema radikale Akzeptanz, also Dinge zu akzeptieren, wie sie sind und sich auf das konzentrieren, was man selber ändern kann. Also es ist so, das Thema wäre jetzt aktuell zum Beispiel, wir haben gerade ein paar politische Krisen oder es gibt Konjunktur und viele andere Dinge. Aber mal ganz ehrlich, der absolute Großteil der Mitarbeiter in einem Unternehmen kann daran rein gar nichts ändern. Er kann sich in eine negative Spirale begeben und darüber nachdenken, ändert überhaupt nichts, außer dass man auch noch negative Energie hat, sondern man kann es einfach akzeptieren und sich auf das konzentrieren, was man selber beeinflussen kann. Also es war ein ganz, ganz wichtiges Thema, Dinge zu akzeptieren, abzuhaken und weitermachen. Und
ich finde es ganz spannend. Ich finde es auch jetzt super spannend, dass du das Wort Wirtschaftskrise nicht in den Mund nimmst, weil ich sage immer ganz gerne, ich sehe gar keine Wirtschaftskrise und ich habe jetzt das Glück, dass ich tatsächlich in meinem Job, ähnlich wie du, jeden Tag ganz unterschiedliche Menschen kennenlernen darf und mich das auch wahnsinnig inspiriert. Und ich sehe da bei den Leuten, die erfolgreich sind, sowieso keine Wirtschaftskrise, aber natürlich habe ich auch Unternehmen, die auch am Struggeln sind, da wo eine Umstrukturierung da ist. In den meisten Fällen ist es meines Erachtens eine Managementkrise und keine Wirtschaftskrise. Und ich hatte da letzte Woche ein spannendes Gespräch, da hat jemand gesagt, ja, aber jetzt müssen wir doch mal ehrlich sein, so die letzten, der hat es noch weiter aufgezogen, 10 bis 15 Jahren ist es doch schon auch Stagnation, also davor war doch auch irgendwie besser. Das finde ich schon spannend, mal aus der Perspektive zu betrachten. Wir haben natürlich schon auch in den letzten 100 Jahren große Wirtschaftswunder hinter uns, über das jetzt keiner mehr redet. In der Nachkriegszeit, da ging alles komplett durch die Decke. Wir haben wahnsinnige Dinge erfunden, auch in Deutschland, oder waren da auch wahnsinnig am Markt. Am Ende des Tages ist halt alles auch kein Stillstand, ne? Und das ist, glaube ich, im Sport auch so. Es muss ja immer weitergehen. Und es gibt halt so Branchen, da fand ich zum Beispiel der Einzelhandel auch immer spannend, die da vor ein paar Jahren alle ins Straucheln gekommen sind. Aber wenn halt meine einzigen zwei Aktionen im Jahr Sommerschlussverkauf und Winterschlussverkauf sind, dann werde ich halt irgendwann mal auch ein Problem kriegen, wenn ein Riesenplayer wie online um die Ecke kommt, wenn ich auch mich auf den Lorbeeren ausruhe. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Parallele zum Sport, ne? Wenn ich da nicht in Bewegung bin und weiter und weiter und weiter mache, dann wird sich halt nichts verändern. Und deswegen sehe ich auch aktuell gar keine Wirtschaftskrise, sondern die Welt hat sich halt verändert. Unglaublich in den letzten 50 Jahren. Ne?
Also es gibt eine sehr, sehr große Krise für diejenigen, die nicht bereit sind, innovativ zu sein und sich zu verändern und auch ihr Geschäftsmodell zu verändern. Es ist einfach so, Dinge, die man kann immer sagen, also das ist der übelste Satz, den man sagen kann. Ja, das hat man ja immer schon so gemacht. Das hat ja immer so funktioniert. Und die Welt verändert sich viel, viel schneller heute. Und das bedeutet, dass diese Denkweise in keinster Art und Weise funktioniert in ganz, ganz vielen Branchen. Und trotzdem, ich sehe es so, es ist einfach eine Welt mit höheren Risiken und höheren Chancen. Und die Gewinner, die gehen für die Chancen. Und das ist, ich mache mal ein gutes Beispiel, was wir haben gerade auch über Spiegel Bestseller und Bücher gesprochen. Und Buchhandel ist so der absolute Klassiker. Wenn du einen Buchladen irgendwo hast, da hast du massive Konkurrenz von Amazon, aber auch genauso von Thalia und den großen Ketten. Also als jetzt mittelgroßer Buchhandel könnte man sagen, so der perfekte Sturm. Alles kommt dazu und da kann man drüber und sagen, ja, was soll ich noch machen? Ich habe mal bei meinem vorletzten Buch haben wir kooperiert mit einem Buchhandel, also stationärer Buchhandel in Braunschweig. Und also Klassiker, wo alles Schlechte praktisch zusammenkommt, wenn man es so sehen möchte. Er hat aber es als Chance gesehen und hat sein Geschäftsmodell so verändert, dass er jetzt neben dem stationären Buchhandel tatsächlich für Autoren anbietet, den Versand, also die Signatur vor Ort im Buchhandel zu machen, also Bücher signieren und die aber auch genau tagesgenau zu versenden. Das hat einen unglaublichen Mehrwert, weil die Spiegel Bestseller funktioniert so. Es werden gemessen, wie viele Bücher wurden in dieser Woche verkauft. Das heißt, das große Geheimnis, also du kannst dir Spiegel Bestseller das Prädikat nicht kaufen, du kannst aber viel dafür tun, dass es funktioniert, wenn du ein guter Autor bist. Und das bedeutet, du möchtest alle Bücher in der ersten Woche haben. Also weil wenn die aufgeteilt sind auf die ersten 3 Wochen oder so, dann bist du halt überall vielleicht knapp unter der Schwelle. Und wenn du alles in der ersten Woche hast, dann verkaufst du ganz viele, kommst auf die Spiegel-Bestsellerliste. Und dieser Buchladen hat es erkannt und macht jetzt vor Ort für Autoren, du kannst vor Ort dort signieren und die machen den tagesgenauen Versand und garantieren dir, dass du die Woche entscheidest, wo es zählt für die Spiegel-Bestsellerliste. Ist mittlerweile ein Bombengeschäft, weil das für Autoren wie mich sogar wichtiger ist, auf die Spiegel-Bestsellerliste zu kommen, als eine höhere Marge zu haben. Und die haben ein absolute, könnte man sagen, Krisenbranche genutzt, um zu wachsen und zu expandieren. Und ja. das geht in ganz vielen Branchen so.
Am Ende des Tages sage ich auch immer, es geht eigentlich nur darum, die Probleme der Menschen zu lösen. Ne? Oder also am Ende des Tages will jeder ein Ziel auch erreichen. Bei mir in der Agenturbranche gibt es ja wahnsinnig viele schwarze Schafe, auch die halt am Ende des Tages einfach nur nette Webseiten zum Beispiel machen wollen. Ne? Also jetzt kommt ein Jonas Deichmann zu uns und sagt, ich hätte gerne eine neue Webseite. Und dann wäre der erste Satz, den du von mir hörst, glaube ich nicht, dass du eine Webseite brauchst. Was ist denn dein eigentliches Ziel? Und dann muss man das rauskissen. Das ist ja das, was der Buchhändler am Ende des Tages ausgemacht hat. Was ist dein Ziel? Du brauchst eine gute Präsenz, du brauchst eine gute PR, du brauchst Sponsoren müssen prominent dargestellt werden und so weiter. Und wahrscheinlich brauchst du auch eine Webseite, das will ich dir gar nicht absprechen. Aber am Ende des Tages geht es immer darum, diese Ziele zu erreichen für die Kunden. Und ich glaube, das ist das, wo die meisten Unternehmen in Straucheln kommen, die halt immer weiter, immer das Gleiche machen, was sie eh schon machen. Innovationen im sagen wir mal zum Beispiel im Automobilsektor, die großen Innovationen, die da passiert sind, die sind halt auch rum ums Eck. Ne? Findet man halt das dritte Blinker-Design und dann macht man nochmal ein schöneres Infotainment und dann designt man das Navi ein bisschen um. Aber so Erfindungen wie Airbag und Seitenaufprallschutz, die heute mittlerweile sogar gesetzlich sind, wenn man sowas halt erfindet und ein Patent dafür entwickelt, dann wird das Ganze richtig interessant. Ich habe zum Beispiel über Weihnachten, kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ist auch noch nicht raus, habe eine App entwickelt für Content Creator, die auch ein Problem löst am Ende des Tages. Und da finde ich was ganz Spannendes. Natürlich gerade in jeder Podcast-Folge kommt irgendwann das Thema KI auch auf. Das habe ich mir heute früh auch gedacht, Mensch, der Jonas, der hat wahrscheinlich gar keinen Stress mit KI. Und dann habe ich gedacht, KI ist wahrscheinlich im Sport mittlerweile auch schon sowas von eingezogen mit den ganzen Tools, die man heute auch auf dem Fahrrad hat und so. Viele Leute nutzen dann die KI gerade zu, stürzen sich da voll drauf und KI ist alles und das habe ich mit KI gemacht, hatte jetzt letzte Woche auch ein Gespräch dazu, diese Webseite, die man mit KI gemacht, dann schaut man sich die Webseite an und die ist schlichtweg nicht gut. Dann bringt mir die KI am Ende des Tages auch nichts. Und bei der App war es jetzt aber so wieder sehr problemorientiert. Was brauchen die Menschen, die Content machen? Die haben, ich will noch nicht zu viel erzählen zu der App, aber am Ende des Tages löst sie das Problem des Caption-Schreibens. Also ich mache heute einen Content und muss dann immer die Beschreibungen dazu schreiben. Und es sind ganz verschiedene Steps. Was ist das Ziel von dem User am Ende des Tages und wie kann ich das Ganze jetzt umsetzen? Und wenn es dann ein Problem löst, ja, dann ist es am Ende des Tages auch ein No-Brainer und wird mein Business auch wieder voranbringen. So, ne?
Ja, also sehr spannend. Ich nutze KI für zum Beispiel Reisebuchungen und so Sachen oder für Proofreading und vor allen Dingen für jede Art von Research. Also wenn ich irgendeine Frage habe oder irgendwas, das allererste ist, ich gebe es bei ChatGPT ein und also ich mache mein Leben ein bisschen einfacher. Aber ich möchte KI, ich würde jetzt nie ein Bild mit KI bearbeiten lassen oder irgendwas oder ein Video erstellen oder irgendwas, weil am Ende ich sehe KI als eine riesige Chance, mein Leben ein bisschen effizienter zu machen in vielen Dingen. Und ich sehe es auch als riesige Chance für mich als Positives, für mich als Speaker und als Abenteurer. Denn der Punkt ist, du kannst je mehr KI es gibt und je mehr auch auf Social Media unauthentischer KI-gesteuerter Content da erstellt, desto mehr wollen die Leute auch richtige, ehrliche Geschichten haben. Und das ist was, ja, was mir als Speaker natürlich voll entgegenkommt, weil ich glaube nicht, dass auf einem Top-Level irgendwann oder auch auf Social Media dass alle jetzt KI-gesteuerte Geschichten wollen. Im Gegenteil, das ist der Bedarf an echten Abenteuergeschichten, der steigt, weil die Leute das auch mal wollen.
Ja, weil es ja auch völlig konträr zu dem ist, ne? Da ist ja das echte Leben, ne? Und also ich glaube auch, ich bin immer so ein bisschen am Überlegen, wie ich da dann auch reingehe. Also das war jetzt zum Beispiel jemand bei mir aus dem engeren Kreis, der bei mir auch im Coaching ist, und der hat eben so eine Webseite, der selber auch Programmierer ist, damit hergestellt. Ich glaube, und so habe ich es jetzt ein bisschen eingeordnet, wir haben Ende Januar auch wieder Vacation für mein Team, wo ich auch ein bisschen was zu KI erzählen will. Man muss es als Werkzeug sehen. Und das, da ist, glaube ich, so ein bisschen der Twist gerade im Kopf. Die Leute verherrlichen so dieses, das habe ich alles mit KI gemacht. Und früher hast du in unserer Branche zum Beispiel gesagt, du hast vorher über Bildbearbeitung gesprochen, ich will einen Freisteller machen, ich habe ein Bild jetzt von Jonas und will den Hintergrund entfernen, dann nehme ich Photoshop. Da war das Werkzeug ganz klar Photoshop. Und ich glaube, dahin müssen wir wieder kommen, aus dieser Verherrlichung der KI zu, es ist ein Werkzeug, wo kann ich das sinnvoll einsetzen? Wir setzen es zum Beispiel auch ausschließlich ein, wenn das Wissen zu 100% von uns kommt. Natürlich machen wir auch so Recherchen und haben verschiedenste KIs dann für die verschiedenen Aufgaben. Gibt ja auch welche, die können besser rechnen, die anderen können besser recherchieren. Aber sobald ich das als Werkzeug sehe und das Wissen von mir kommt und die Expertise von mir kommt, kann ich mich am Schluss auch wieder auf die Ergebnisse verlassen, weil das ist ja auch ein Riesenthema. Ne? Also ChatGPT haut dir manchmal auch Dinge raus, wo du sagst, uiuiui, die, wenn jetzt da durchgerutscht werden, das stimmt halt gar nicht mehr. Ne?
Ja, also ich bin auch bei, wenn ich mir ein neues Projekt überlege, ich bespreche das normalerweise als allererstes mit meinem Vater, er macht mein Management, und wir haben eine Grundprämisse. Ich mache nur Dinge, die noch keiner zuvor gemacht hat. Also ich mache keine Projekte, die nicht einzigartig sind. Also wenn es keine einzigartige Geschichte gibt. Also ich werde jetzt nicht irgendeinen bestehenden Weltrekord, der 10-mal gemacht wurde, nochmal verbessern. Ist ziemlich langweilig, ist meine Meinung. Ich habe ja schon einen Anspruch, es soll was Großes werden, und das ist Einzigartigkeit. Und mit KI ist es so, KI ist ziemlich gut, aber es ist nicht einzigartig. Also du erkennst es ja, was bei rauskommt. Also selbst wenn du einen LinkedIn-Post siehst, du siehst, ob der zu viele Bindestriche drin hat und von ChatGPT geschrieben wurde. Und das heißt nicht, dass es schlecht ist, aber es ist auch nie exzellent, weil es ist nicht einzigartig. KI wird dir nicht die Ideen geben, gerade im Storytelling, auf die du selber kommen kannst.
Das ist ganz spannend, weil das ist genau, also mein Signature-Satz ist da immer, die KI wird nur mit Mittelmaß befüllt, also kann sie nur Mittelmaß ausgeben, oder die KI wird auch nie kreativ sein können. Aber ich sag dir eins, da geht's ab unter den Posts, da ist alles aus, ne? Und jetzt trifft dich aber genau, das ist genau das Problem, das dann passiert. Das ist halt oft auch das Mittelmaß, das dann da kommentiert am Ende des Tages, ne? Ja. Weil, also Kreativität kann nicht aus einer KI entstehen. Es funktioniert einfach nicht, weil die Menschen nicht versteht, weil die Empathie nicht versteht, weil das, was wir jetzt in dem Gespräch, kann eine KI gar nicht erspüren. Ja, und am Ende des Tages musst du dann sagen, fürs Mittelmaß reicht's. Und du hast vorher auch so einen spannenden Satz gesagt, wo ich auch immer sage, es wird nur noch Gewinner und Verlierer geben. Ich glaube gar nicht, dass das unbedingt so ein zeitkritisches Ding ist, sondern ich glaube, dass es schon immer so war. Es war halt nur teilweise auch einfacher, und es war auch im Mittelmaß einfacher, Geld zu verdienen. Ne? Aber ich glaube, genau diese Exzellenz, das ist das, was man auch aus dem Sport lernen kann. Ne? Höher, schneller, weiter. Was du ja auch beweist, wenn man da genügend Energie reinsteckt, dann kann ich halt auch oben mitschwimmen. Ne? Und dann habe ich es vielleicht in manchen Teilen mit diesen Tools, die jetzt dann auch kommen, und mit der KI auch wieder wesentlich einfacher. Ich glaube zum Beispiel bei dir auch, ich finde es unglaublich spannend, um Dinge wegarbeiten zu lassen, für die meine Lebenszeit auch zu schade ist. Schon mal, wenn der Podcast jetzt vorbei ist zum Beispiel, dann geht das Transkript, also die Audiodatei aus unserem Gespräch, geht in eine KI und schreibt ein Transkript. Das ist mittlerweile super, super schnell. Da hat mir jetzt die App auch geholfen, die ich da selber entwickelt habe, weil ich da die Tools jetzt auch in-house habe. Das wäre ja ein Wahnsinn. Also diesen Podcast auch nach einer Stunde Gespräch weiß ich manchmal nicht mehr, was waren so die Highlights. Das kann mir alles die KI liefern, bin in einer Sekunde. Und die Shownotes dazu, zu unserem Gespräch heute, die kann mir auch die KI liefern, weil sie kennt ja das ganze Gespräch. Aber der Input ist ja aus dir und mir gekommen. Und es würde jetzt gar keinen Sinn machen, meines Erachtens auch das noch händisch zu schreiben, weil es wird dadurch nicht besser. Der Asset, den ich der KI gibt, der kommt ja von uns beiden jetzt, ne?
Absolut, also es gibt viele Dinge, wo es absolute, wo man sein Leben so viel effizienter und besser gestalten kann durch KI. Also KI ist was unglaublich Tolles. Und es gibt auch Dinge, wo KI uns massiv überlegen ist. Also es ist, wenn du beispielsweise über alles was mit Wahrscheinlichkeitsrechnungen zu tun hat, ist klar, ist viel, viel besser. Oder Kombinationen, wenn ich irgendwas wissen möchte, zum Beispiel zu meiner Ernährung, da ist KI, also da wäre ich tagelang beschäftigt, um das herauszufinden, was mir KI innerhalb von ein paar Sekunden liefern kann. Das ist absolut super. Trotzdem, der entscheidende Punkt ist, Einzigartigkeit bekommt man mit KI natürlich nicht.
Ja, und sag mal, im Sport selber, also jetzt, weil es geht ja schon auch immer um viele Daten auf einmal verarbeiten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da auch was tut, gerade im Spitzensport auch, dass ich zum Beispiel einmal meine Ernährung habe und dann habe ich Vitalwerte von mir, medizinische Daten. Ich meine, das Leben ist ja auch, verändert sich ja auch. Man wird mal fitter sein, man wird mal unfitter sein. Und dann noch Trainingsdaten dazu. Gibt es da schon irgendwas, wo ich sage, das packe ich alles zusammen in eine Software, die über KI läuft?
Definitiv. Also im absoluten Spitzensport, wenn wir jetzt über Tour de France-Teams reden oder Profifußball und so weiter, da ist mittlerweile extrem viel KI drin und Apps. Du hast ja, also man sieht auch im Triathlon oder im Radsport, wie die Zeiten aktuell explodieren, wie es praktisch jedes Jahr eine neue Weltbestzeit gibt und die Leistungen stärker und stärker werden. Und das liegt ganz, ganz viel daran, dass man einfach viel, viel genauer so ziemlich alles im Leben steuern kann. Also man kann mittlerweile, das ist kein Herum, du kannst ja, wenn das Thema Ernährung oder auch Nährstoffe und so nehmen, du kannst es ja genau messen, du kannst ja aufs Milligramm genau messen, was du brauchst und wie du was zufügst. Also es ist so, bei der Tour de France vor 10 Jahren, da haben alle Fahrer auf der Etappe das gleiche Getränk bekommen. Da haben wir gesagt, ja, das funktioniert, brauchst hier diese Elektrolyte und diese Kohlenhydrate, es funktioniert. Mittlerweile haben bei den Top-Teams jeder Fahrer sein eigenes Getränk, was genau auf ihn angepasst ist. Und das bringt natürlich nochmal diese letzten Prozent. Wir reden hier über Spitzensport, wo wenn du die Tour de France, die fahren über 3 Alpenpässe und es wird im Sprint oft entschieden, weil die Leistungsdichte so gering ist, dass 0,5%, das ist verdammt viel. Und genauso natürlich auch mit Trainingssteuerung. Du kannst natürlich viel, viel besser schauen, wie hast du beispielsweise, hast du jetzt schlecht geschlafen, dann muss man ein bisschen Intensität rausnehmen und all diese Dinge. Also man kann viel, viel besser schauen und berechnen, was der Körper braucht. Und bei mir ist es ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, muss ich sagen, weil also Trainingspläne beispielsweise, das ist was ich niemals von KI machen lassen würde. Also generell habe ich keinen Trainer, weil die Trainingspläne sind nicht für 120 Ironmans geschrieben und das weiß die KI auch überhaupt nicht. Also du kannst die KI fragen und sie wird dir einen ziemlich, ziemlich guten Marathonplan machen. Wenn du vorher noch eine Leistungsdiagnostik und dein Alter und alles angibst und so weiter und dann so ein bisschen deiner Werte mitfütterst, da kann die KI einen spitzen Marathon-Trainingsplan für den Hobbyathleten schreiben. Aber wenn du die KI fragst, wie machst du 120 Ironmans, die KI braucht ja bestehende Werte. Und das könnte man jetzt von mir nehmen, aber sonst hat es ja niemand gemacht.
Also der Kopf, da gibt es nur einen verrückten Dude, der das was
hergemacht hat. Ganz genau. Also der Punkt ist es auch, wenn ich jetzt zum Beispiel meine, jede Sportuhr, jedes Tool, was existiert, wird mir ständig sagen, Übertraining.
Natürlich.
Ja, natürlich. Und das ist nicht richtig. Also ich brauche dieses Training, ja.
Ja, bist ja auch, also absolut unvergleichbar an der Stelle, ist ja auch klar. Ne? Jonas, weil du auch die Tour de France erwähnt hast, irgendwann muss es ja da auch eine Entscheidung gegeben haben. Wenn man so sportlich ist wie du, dann würde wahrscheinlich, also ich sehe das jetzt auch als zwei unterschiedliche Jobs am Ende des Tages. Es gibt so, ich bin beim FC Bayern Fußballer, bin ich Profifußballer, ich bin bei der Tour de France. Und du hast dich irgendwie für, für den selbstständigen Weg. Witzig, weil die sind auch alle selbstständig. Aber irgendwie hast du dich nochmal für was Freieres entschieden. War das ganz bewusst oder?
Definitiv, ich bin aber auch so reingewachsen. Also die sind Fußballspieler oder Tour de France-Fahrer sind nicht selbstständig, sondern angestellt bei einem Team. Und auch jetzt Skifahrer oder so weiter sind praktisch beim Verband angestellt. Die haben so ein bisschen mehr Freiheiten für Selbstständigkeit, aber sind nicht so richtig selbstständig. Triathleten wiederum wären selbstständig. Und für mich war das, ich meine, ich bin auch erst mit 28 bin ich Profisportler geworden. Ich habe also in meiner Jugend, ich war gut, ich bin Radrennen auch gefahren. Aber man muss es auch so sagen, im Jugendbereich brauchst du nicht diese enorme Ausdauer, die ich habe. Es ist viel wichtiger, sprinten zu können. Also Schnellkraft ist ein bisschen ein Vorteil, was ich nicht habe. Also ich war gut im Radfahren, aber jetzt auch nicht der absolute Überflieger. Ich habe aber schon damals gemerkt, ich konnte halt länger als die anderen. Und mir war das aber, ehrlich sein, war das für mich nie eine Option. Also ich wollte das auch gar nicht in den Profisport gehen, sondern ich wollte studieren und das Leben führen, und es hat sich dann einfach so ergeben, und ich habe die Möglichkeit bekommen. Ich bin ja auch gerade ursprünglich auch Abenteurer. Ich bin auch mehr Abenteurer als jetzt klassischer Hochleistungssportler, und habe vor allen Dingen ein Projekt, was jetzt in Deutschland das Projekt mit der höchsten Reichweite war und das, wofür ich am bekanntesten bin, mit den 120 Tagen, das war ein Hochleistungsprojekt. Aber meine eigentliche DNA ist viel mehr Abenteuer.
Also, was mich auch begeistert hat am Anfang von unserem Gespräch, dass du diesen Marathon um die Welt, diesen Triathlon um die Welt alleine gemacht hast. Also stelle ich mir, also das ist auch immer was ich nicht könnte, ist dann durch so ein Meer schwimmen. Stelle ich mir vom Gefühl her, kann ich dir gar nicht sagen. Also das fühlt sich für mich ganz, ganz strange an. Was ist da unter mir? Na, jetzt wissen wir ja, dass im Meer wesentlich mehr los ist als auf der Welt. Wie gehst du sowas an? Jetzt springst du da rein, hast du so ein Kanu dabei, da ist dein Gepäck mit dabei, und jetzt weißt du, die nächsten wie viele Stunden siehst du kein Land oder Tage oder weiß ich nicht.
Also das Projekt, wo ich durch die Adria geschwommen bin, als Teil von einem Triathlon um die Welt, war definitiv das, wo ich am wenigsten gewusst habe, was kommt. Ich war auch ich komme nicht vom Schwimmen, ich komme vom Radfahren. Also ich konnte ein bisschen kraulen, aber ich habe jetzt nie irgendwie einen Schwimmkurs gemacht, oder ich bin auch in der Jugend nicht im Schwimmverein gewesen. Also ich bin kein Top-Schwimmer gewesen. Und habe dann vorher ein bisschen getestet natürlich. Ich habe mir selber ein Floß bauen lassen. Das ist wie ein bisschen größere Handtasche, da mit einem Seil dran, und das schwimmt. Und da konnte ich meinen Schlafsack, meine Isomatte, ein bisschen Verpflegung reinmachen. Und bin dann 456 Kilometer die kroatische Küste entlang geschwommen und habe das Floß in mir hergezogen, bin abends immer ans Ufer, habe dann am Strand oder auf irgendwelchen Felsen übernachtet und am nächsten Tag weitergeschwommen. Und das ziemlich Heftige an dieser Disziplin ist, es ist unberechenbar. Also auf einem Land, ja, klar kannst du einen Gegenwind haben, du kannst auch in den Schneesturm kommen und so weiter, aber zum einen, du kommst trotzdem noch vorwärts, auch wenn es zwar ein bisschen langsamer. Im Meer, wenn du Wind von vorne hast und Wellen, dann schwimmst du rückwärts. Es verändert sich auch viel, viel schneller. Und du weißt oft nicht, was für eine Strömung da ist. Also es ist komplett unberechenbar. Und Distanzen sind kürzer. Also es ist auch abends einen Schlafplatz zu finden. Das ist, wenn ich jetzt bis kurz vor Sonnenuntergang schwimme, dann habe ich noch irgendwie maximal einen Kilometer und dann muss was kommen. Und wenn das Steilküste ist, dann strande ich im Dunkeln, was ich auch öfters gemacht habe. Und dann gibt es auch größere Querungen. Also ich bin zwar meistens die Küste entlang geschwommen, aber manchmal musste ich raus zu einer Insel oder eine Halbinsel schwimmen. Also die längsten Querungen, die ich gemacht habe, waren so 9 bis 10 Kilometer offenes Meer und auch da ohne Begleitboot. Und das ist natürlich so ein sehr, also gerade die ersten Querungen, das ist ein ziemlich unangenehmes Gefühl, wenn man weiß, da ist jetzt ein paar hundert Meter mehr unter einem und ich verkalkuliere mich und komme in die Dunkelheit. Ein paar Kilometer vom Ufer entfernt, alleine im dunklen Meer. Das ist sowas, wo ich definitiv gewachsen bin, weil ich bin aus meiner Komfortzone gekommen.
Aber was machst du dann? Also wenn dieses Gefühl kommt und du sagst so, na hoffentlich läuft das jetzt mal. Also für mich von außen betrachtet, wie fühlt sich das an? Auch so ein bisschen wie Verzweiflung an einem gewissen Punkt wahrscheinlich, oder?
Keine Verzweiflung. Also ich habe das große Glück, dass ich in meinem ganzen Leben noch nicht in Panik geraten bin. Ich habe Respekt vor Dingen. Brauche ich auch, sonst überlebe ich das als Extremsportler nicht. Aber ich habe keine Angst, die mich lähmt. Das heißt, ich weiß, dass ich auch in solchen Situationen noch funktioniere. Das heißt, ich akzeptiere das. Das ist jetzt passiert. Das ist doof. Jetzt bin ich aber gefragt und ich bin hierfür gemacht. Also ich weiß, das ist, wofür ich mein Leben lang trainiert habe. Und ich achte ganz stark auf die Atmung. Die Atmung bringt mich auch runter. Damit werde ich ruhig und fokussiere mich. Ja, und ich weiß, was ich zu tun habe. Also das jetzt geht's da an Land. Also ich bin und das schaffe ich. Und dann geht's weiter nach Dubrovnik. Und also hier die positive Grundhaltung behalten, ruhig zu bleiben. Also ein super Beispiel ist auch, wenn jetzt eine Strömung ist. Es gibt ja viele Menschen, die am Ende auch dann ertrinken, weil sie versuchen, gegen die Strömung anzukommen. Dabei wissen sie es eigentlich, man sollte das nicht tun. Das heißt, auch hier mal kurz Atmung kontrollieren, runterkommen und schauen, okay, ich bin jetzt in einer Krisensituation. Das Schlimmste, was ich tun kann, ist in Panik geraten. Ich bleibe also vollkommen ruhig und rational und analysiere, was mache ich jetzt, um hier rauszukommen.
Welche Karten habe ich auf der Hand?
Ja, genau.
Und mit denen arbeite ich jetzt.
Ganz genau, ganz genau.
Jonas, eine vielleicht sehr auch passend extreme Frage. Was würdest du tun, wenn du das nicht mehr tun könntest, aufgrund von dem Unfall, aufgrund von irgendwelchen Gegebenheiten, wenn du morgen keinen Sport mehr machen könntest? Was würde das mit dir machen? Wie würdest du damit umgehen?
Das ist natürlich ganz schwer, das zu sagen, wenn man es nicht hat. Wäre für mich, um ehrlich zu sein, das Schlimmste, woran ich denken könnte, weil Sport ist mein Leben. Und trotzdem gibt es aber ganz, ganz viele Menschen, die trotzdem Wege finden, Dinge zu machen. Also ich habe mal jemanden getroffen, wo ich die Panamerika geradelt bin. Habe ich jemanden überholt, ich glaube Peruaner war das oder Kolumbianer. Der ist mit einem Rollstuhl den Andenpass hochgefahren. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten und gesagt, ja, er war früher Radfahrer, hatte den großen Traum, die Panamerika zu fahren, hatte dann einen schweren Unfall. Und jetzt hat er das 20 Jahre später in einem Rollstuhl, der war unterwegs von Kolumbien nach Argentinien im Rollstuhl über die Anden. Er hat einen Begleiter, seine Frau ist im Auto hinterher gefolgt. Also was ich sagen möchte, ist, es gibt ja trotzdem noch Wege. Und das ist das Wichtige, dass man irgendwie findet, wie kann man seiner Leidenschaft trotzdem noch nachgehen und was machen. Und es gibt tatsächlich auch einige Studien zu dem Thema. Und wenn jemand dauerhaft schwere Schmerzen hat, hat das eine große Auswirkung auf das Glück. Wenn aber Schicksalsschläge wie ein verlorener Arm oder ein Bein, diese Menschen sind, also gibt es Studien, die es zeigen, die sind nicht unglücklicher. Da gibt es eine Phase, wo man es akzeptiert und die sind aber in ihrem Leben danach oft genauso glücklich wie vorher.
Ich kenne die Studie witzigerweise, es dauert genau 6 Monate. Das Spannende ist aber auch, die geht in alle Richtungen. Also auch jemand, der im Lotto gewinnt, der hat eine 6-monatige Glücksphase. Nach 6 Monaten ist er genauso gleich glücklich oder unglücklich, wie er vorher war. Das finde ich eine wahnsinnig tröstliche Info auch. Also auch das befähigt einen eigentlich wieder im Leben zu tun, was man möchte. Ja. Dass man selbst nach so einem Schicksalsschlag nach 6 Monaten an gleichem Glück, auch messbarer Glück-Skala angekommen ist. Ne?
Ja. Und das ist der Punkt, zu finden, was kann man jetzt mit der neuen Situation machen? Also es ist zu akzeptieren. Ich glaube, wenn man einen harten Schicksalsschlag hat, man muss es akzeptieren. Wenn man es nicht akzeptiert und jahrelang darüber denkt, über was für ein Pech man jetzt hatte, oder jetzt hat mir jemand die Vorfahrt genommen und jetzt habe ich einen Unfall und sitze im Rollstuhl, wenn man sich den ganzen Rest seines Lebens darüber Gedanken macht, das bringt dann ja nicht vorwärts.
Ich überlege auch immer die ganze Zeit, wie man das gut vermitteln könnte mit dem Akzeptieren. Ich hatte auch letztes Jahr ein großes Bauprojekt geplant. Da war alles, da hätte es mir nachts um 3 aufwecken können und gesagt, hier in dem und dem Bürozimmer die linke Steckdose, wie viel Zentimeter ist die vom Boden weg? Ich hätte dir das in einer Sekunde sagen können. Wir haben dann 250.000 reingesteckt, erste Investition, und haben dann quasi mitten in der Party Quecksilber gefunden. Und auch da fragen mich die Leute, dass sich das nicht gebrochen hat, das Projekt so. Ne? Das war wirklich, also 24 Stunden war dieses Projekt in meinem Kopf. Und das, ich kann es nicht so ganz greifen, was man da den Leuten auch mitgeben kann, weil ich glaube, es ist, entweder ist man auch so, also es muss eine gewisse Grundveranlagung geben. Bei mir war es dann so, ich habe mir im Frühjahr letzten Jahres so einen Oldtimer-Leichenwagen gekauft, so einen verglasten, schaut super fancy aus, und habe diesen Leichenwagen dann aus der Tiefgarage geholt, habe mir einen Döner geholt, bin mit dem Leichenwagen vor dieses Objekt gefahren, habe mich auf die Motorhaube gesetzt und habe meinen Abschiedsdöner da gegessen, und dann ging es weiter. Und dann haben wir das hier gebaut und jetzt sind wir 5 Monate später hier eingezogen. Aber es ist immer schwer zu vermitteln mit dieser Akzeptanz. Ja, ich glaube, also für mich fühlt sich es auch nicht so nach Akzeptieren an. Also ich muss gar nicht bewusst machen, sondern für mich ist es immer so der Blick nach vorne. Was hat das Leben jetzt noch zu bieten? Ne? Und ich glaube schon auch, wo du vorher auch gesagt hast, über Nacht hat man dann eine 20-fache Sichtbarkeit, die... Das ist ja das, wonach die Leute auch oft suchen. Das ist so interessant. Oder gestern hat auch wieder irgendeiner kommentiert bei mir, ich möchte unbedingt viral gehen. Wie kann ich viral gehen? Das ist halt auch das falsche Ziel. Am Ende des Tages bist du ja auch einer, der dem Leben zugewandt ist und der die Chancen halt nutzt. Und irgendwann kommt der Tag, wenn du an diesem Tag nicht gelaufen wärst, dann wäre der Straßenhund dir nicht gefolgt und dann wäre der Fotograf nicht an der Stelle gewesen. Also man kann das oft auch nicht planen. Man muss halt Dinge tun, ne?
Also um ehrlich zu sein, der Triathlon rund um die Welt, meine ursprüngliche, das war ja während der Pandemie. Ich habe den vor der Pandemie geplant, bin während der Pandemie unterwegs gewesen. Und mein ursprünglicher Plan war, ich wollte durch die Adria schwimmen, dann wollte ich mit dem Fahrrad eine schöne, warme Südroute nehmen, über Türkei, Iran, Pakistan, Indien, Südostasien, und wollte dann quer durch die USA rennen. Unten waren im Süden, in Asien waren es viel zu viele Grenzen. Ich bin also ausgewichen auf Russland, bin durch Sibirien geradelt. Die USA hat mich auch nicht reingelassen. Ich bin dann als das einzige Land, Kanada auch nicht, das einzige Land, was mich akzeptiert hat, war Mexiko. Ich bin also durch Mexiko gerannt und das war so für mich das die letzte Option, weil man kennt ja den Ruf von Mexiko mit Drogenkartellen und solchen Dingen. Ich habe nur tolle Erfahrungen in Mexiko gemacht und es wurde das nicht nur das beste Abenteuer meines Lebens. Ich bin heute hier, wo ich bin, aufgrund von Mexiko. Das war der Startschuss, wo bei mir alles durch die Decke ging. Ich habe meine Reichweite, ich habe Posts gehabt mit 30, 40 Millionen Views auf Instagram. Und das ist einfach so passiert. Ich habe die Rahmenbedingungen geschaffen. Ich habe auch eine Babagamp-Mütze aufgesetzt. Aber den Namen Deutscher Forrest Gump hat mir das mexikanische Fernsehen gegeben. Die Straßenhündin war plötzlich da und ist mir gefolgt. Und dann ist so eine Kettenreaktion entstanden. Da war plötzlich habe ich Polizeieskorte bekommen. Dann sind da teilweise mit Maschinenpistolen neben mir hergerannt. Und dann sind tausende von Menschen gekommen. Und das waren Bilder, die dann um die Welt gegangen sind. Und das ist aber passiert. Und das war nicht der ursprüngliche Plan. Der ursprüngliche Plan war ein anderer. Und es haben ganz, ganz viele Leute haben zu mir gesagt, wo ich auch kein Visum bekommen habe, naja, ist auch Pandemie, geh nach Hause und starte danach nochmal. Und das haben wahrscheinlich 99% der Menschen gedacht. Und ich habe dran festgehalten und am Ende war das ein absoluter Glücksfall. Und das ist entscheidend. Man sieht nicht immer, wohin der Weg führt. Und das ist auch gut so. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, den ich hier hinzufügen möchte, zum Thema, was kann man denn machen? Schauen, dass man positive Menschen um sich hat. Weil man ist ja auch ein Spiegelbild von seinem Umfeld. Wenn man sich nur mit negativen Menschen umgibt, dann färbt das ab. Und ich bin da, also man kann sich im Job sein ganzes Team feuern, das möchte ich auch in keiner zarten Weise empfehlen. Man kann aber im Job beispielsweise schauen, im Recruitment, nicht nur nach den Hard Skills, sondern sind das Optimisten, sind das positive Menschen, weil das wirkt sich auf alle aus. Und ich bin da ziemlich hart bei meinen großen, schwierigen Projekten. Das geht nicht, wenn ich irgendwie nach einer Langdistanz abends in meine Ferienwohnung humpel und dann sagt jemand aus meinem Team, Jonas, du siehst ja sowas von schlecht heute aus und weißt eigentlich schon, es ist 11:30, ich wecke dich in 5,5 Stunden wieder, dann kommt wieder eine Langdistanz. Das funktioniert nicht. Ich habe jemanden in meinem Team, der sagt, ja Jonas, war jetzt ein harter Tag, komm, jetzt geh du mal unter die Dusche, ich koche dir mal was Feines so lang und morgen ist übrigens Top-Wettervorhersage mit Rückenwind und Sonnenschein. Das sind die Menschen, die ich im Team habe. Und man kann das natürlich vorleben und das färbt auf andere ab.
Ja, wir hatten da früher eine Regel beim Einstellen bei uns in der Agentur, die war immer, erstens, die Person muss zu uns passen, von der Kultur, muss genau das, was du gesagt hast, Und zweitens, dann lernen wir der Person schon, was wir von ihr brauchen. Heute drehen wir das Ganze ein bisschen um, weil wir auch an einer anderen Position heute stehen mit der Agentur. Aber die Regel gibt es trotzdem noch, sie ist nur umgedreht. Die heißt, wir suchen die Besten der Besten und dann müssen die noch perfekt zu uns passen. Und ich glaube, so einfach wäre es ganz oft. Ne? Und es ist ja immer ein Kulturthema. Also auch die Firmen, die es schwer haben, diese Leute zu finden, die haben ja erstmal ein Problem mit ihrer eigenen Kultur. Eine Firma, die eine gute Kultur hat, durch und durch, und Kultur ist ein großes Wort, man kann das auch nicht einfach überstülpen, aber die hat auch nie Probleme, Kunden zu finden und auch nie Probleme, gutes Personal zu finden.
Ja, absolut.
Und das ist auch ein wunderschönes Schlusswort eigentlich. Das sind wir doch an einem sehr, sehr guten Punkt. Mich würde noch ein bisschen interessieren, ganz am Ende, was da nächstes Jahr kommt. Kannst du schon ein bisschen was verraten?
Klar, also nächstes Jahr, mittlerweile dieses Jahr, habe ich zwei große Projekte. Das erste geht Ende April los, dauert 4 Monate. Und dann habe ich im Ende September nochmal ein zweites großes Projekt, dauert 4 Wochen. Und beide sind aktuell noch streng geheim. Ich gebe es nächsten Monat bekannt. Ich kann so viel verraten, es wird wieder ein großes Abenteuer. Hat so auch noch keiner gemacht und ist streng geheim. Und ich habe dann für 2027 tatsächlich ein Projekt, was 2 Jahre geht. Das wird was ganz, ganz Großes. Für mich auch das größte Projekt meines Lebens. Und da sind wir auch schon an den Vorbereitungen dran. Und das sind so meine abenteuerlichen sportlichen Highlights. Und ansonsten, ja, Vorträge. Es kommt nochmal nächstes Jahr ein neues Buch raus und ein neuer Film. Und ja, so genieße ich das Leben zwischen sportlichen Abenteuern und auch Unternehmer zu sein. Und das macht mir unglaublich Spaß.
Das freut mich. Es ist immer schön, solche Geschichten zu hören. Also, ich packe natürlich alle Links auch in die Shownotes. Es lohnt sich, dem Jonas zu folgen, wer es noch nicht macht. Ich glaube, sehr viele tun es schon. Jonas, ich wünsche dir, dass du das so lang machen kannst, wie es dich glücklich macht. Und dass das weiterhin so gut läuft. Sehr, sehr inspirierend auch. Auch die ganze Kombination stell's mir wahnsinnig interessant vor. Auch so sehr unterschiedliche Dinge zu machen, mit Sponsoren zu sprechen, aber dann auch wieder stundenlang allein auf dem Bike zu sein und für sich zu sein, sind ja auch zwei extreme Welten. Jetzt wünsche ich dir ganz gutes Training und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
Ja, danke dir. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr spannende Fragen und vor allen Dingen nicht nur Fragen, sondern ein Gespräch. Das ist immer das Allerbeste.
Mach's gut.
Doch.